Hallo Friederike, was für ein Chaos bei dir?
Verdammt, ich kann sie nicht
Was
finden.
suchst du denn so verzweifelt?
Na, die Spendenbescheinigung. Ich mache ja gerade meine Steuer für 2007.
Na, da bist du aber spät
Und
dran.
dafür brauche ich die Spendenbescheinigung von Ferien vom Krieg.
Das wünsche ich mir auch. Urlaub, Ruhe, abschalten.
Das Projekt Ferien vom Krieg gibt es schon seit 1994. Direkt nach dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien hatte das Komitee für Grundrechte und Demokratie die Idee, für Kinder aus den Kriegsgebieten 2 Wochen Urlaub am Meer zu organisieren.
Ja, das finde ich gut.
Während 1994 nur eine kleine Gruppe von Kindern ans Meer fahren konnte, wurden 1995 schon 1500 Ferienpatenschaften gespendet.
Ferienpatenschaften?
Ja, Anton, du kannst die Unkosten für ein Kind übernehmen. Das sind zurzeit 130 Euro.
Was? Das Projekt gibt es seit 1994?
Inzwischen waren 19.000 Kinder und Jugendliche aus dem ehemaligen Jugoslawien und 1.000 Jugendliche und junge Erwachsene aus Israel und Palästina bei Ferien vom Krieg.
Israel und Palästina, aber da hat es doch bestimmt Spannungen gegeben.
Ferien vom Krieg sollen nicht nur armen Kindern und Flüchtlingen helfen, sondern auch dazu beitragen, dass Heranwachsende aus ehemaligen Kriegsgebieten sich begegnen und austauschen können.
Kann ich das auch unterstützen?
Du kannst alles nachlesen unter www.ferien-vom-krieg.de. Dort sind die Ferienprojekte der letzten Jahre beschrieben und du findest unter Ferien vom Krieg 2008 auch den Spendenaufruf für dieses Jahr.
www.ferien-vom-krieg.de. Toll, das ist eine gute Idee.
Das Bundesverfassungsgericht hatte auch eine gute Idee.
Macht das Bundesverfassungsgericht auch Ferien vom Krieg?
Nein, Anton, ich meine die Entscheidung vom 7. Mai. Die hat einigen in der Koalition die Suppe versalzen.
Was denn für eine Suppe?
Die Sicherheitssuppe im Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Die CDU wollte uns mit einer neuen Sicherheitsstrategie beglücken und mit einem nationalen Sicherheitsrat.
Sicherheitsrat? Den gibt es doch nur bei der UN.
Der nationale Sicherheitsrat sollte zuständig sein für die innere und die äußere Sicherheit der Bundesrepublik
Ja,
Deutschland.
das heißt doch auch für das Militär.
Die Bundeswehr sollte bei dringenden Fällen auch ohne Zustimmung des Bundestages in bewaffnete Konflikte eingesetzt werden können.
Also etwa so. Krise in Afrika. NATO will sofort eingreifen. NATO fordert von der Bundesregierung 1000 Soldaten. Bundesregierung stimmt zu. 3 Tage später Fallschirmlandung der Soldaten in der Sahara.
Ja, Anton, etwa so musst du dir das vorstellen.
Darf denn die Regierung die Bundeswehr einfach so in die weite Welt schicken, wie früher die Könige und Kaiser ihre Heerscharen?
Natürlich nicht. Das ist weder nach dem Grundgesetz noch nach dem Parlamentsbeteiligungsgesetz
Was
erlaubt.
für ein Teilungsgesetz?
Parlamentsbeteiligungsgesetz. Danach bedarf der Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte außerhalb unserer Landesgrenzen der Zustimmung des
Na,
Bundestages.
dann ist doch alles klar geregelt. Ja, mal abgesehen davon, was unsere Jungs außerhalb unserer Landesgrenzen eigentlich zu suchen haben.
Aber die CDU wollte das Parlamentsbeteiligungsgesetz ändern. Glücklicherweise hat das Bundesverfassungsgericht Anfang Mai in einer ganz anderen Sache entschieden, dass jeder Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte der Zustimmung des Bundestages bedarf. Und zwar, weil das so im Grundgesetz steht.
Worüber hat denn nun das Bundesverfassungsgericht entschieden?
Du erinnerst dich doch bestimmt an den Beginn des letzten Irakkrieges.
Ja, das muss na gut 5 Jahre her sein.
Die Koalition der Willigen, die USA und Co., haben am 20. März 2003 den Irak überfallen.
Ich erinnere mich, wir hatten große Angst, dass der Krieg auch zu uns kommt. Aber wir haben uns zum Glück aus dem Krieg herausgehalten.
Stimmt und stimmt nicht. Kurz vor dem Irakkrieg hat die Türkei kalte Füße bekommen. Sie hatte den USA und Co. erlaubt, im Falle eines Krieges mit US-Bombern auch durch türkischen Luftraum zu fliegen. Der Irak hatte gedroht, dass er dann alle Verbündeten der USA angreifen würde.
Da war doch was mit Flugzeugen, die wurden in die Türkei geschickt.
Das waren die AWACS. Die Türkei hatte die NATO um Hilfe gebeten und die hat kurz vor Kriegsbeginn 4 AWACS-Aufklärungsflugzeuge von ihrem Stützpunkt in Gallenkirchen in die Türkei geschickt. Die Soldaten der Bundeswehr erstellten ein Drittel der Besatzung. Insgesamt kam es zu 105 Einsätzen der AWACS-Flugzeuge.
Ja, und Friederike, der Bundestag hat zugestimmt.
Der ist gar nicht gefragt worden. Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder hat am 19. März 2003, also einen Tag vor Kriegsbeginn, wörtlich gesagt, die NATO-AWACS-Flugzeuge führen über dem Territorium der Türkei Routineflüge durch.
Ja, entschuldige, das war doch Unsinn. Da hätte das Bundesverfassungsgericht doch sofort dazwischen gehen müssen.
Noch am 20. März 2003, also gleich zu Kriegsbeginn, hat die FDP-Bundestagsfraktion beim Bundesverfassungsgericht einen Eilantrag gestellt.
Dass die deutschen Soldaten in den AWACS sofort zurückkommen.
Nein, die waren keine Pazifisten, aber doch wohl demokratisch. Dass wenigstens der Bundestag gefragt wird.
Ja, und das Bundesverfassungsgericht?
Das hat sich gedrückt. Es hat gesagt, die Bundeswehr, die sei ein Parlamentsheer. Der Bundestag hätte also zustimmen müssen. Aber der Irak hätte ja die Türkei noch nicht angegriffen. Also ganz so eindeutig sei das
auch. Hör auf, das kann doch kein Mensch verstehen.
Das ist eben reinstes Juristendeutsch. Man müsse eben abwägen, das Recht des Bundestages auf der einen Seite und die außenpolitische Handlungsfähigkeit der Bundesregierung auf der anderen Seite.
Wobei dann das schwerer wiegt, was opportun ist.
Genau. Bloß nicht noch mehr Krach mit der NATO und den USA. Aber 5 Jahre später hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, wenn Krieg, dann bitte sehr, nur mit Zustimmung des Bundestages.
Und andere Kriege? Nur mit Zustimmung der UN.
Ja, nachdem die USA und England 2003 den Irak ohne UN-Mandat überfallen haben, wurde die Besatzung durch ein UN-Mandat 2004 legalisiert. Und das geht am Jahresende, also am 31.12.2008, zu Ende.
Ja, und was wird dann? Müssen die Amerikaner abziehen?
Nein, denn es ist ein Geheimabkommen zwischen den USA und dem Irak geplant. Das sollte sogar schon Ende Juni fertig sein. Aber die Iraker sind mit den amerikanischen Vorschlägen nicht einverstanden.
Was steht denn da drin?
Es ist zwar geheim, aber wie immer ist doch schon eine ganze Menge durch die Zeitung gekommen. Es sind zum Teil ziemlich extreme Forderungen.
Na, red schon, was steht drin?
Die Amerikaner wollen im Irak Militäraktionen durchführen, ohne Genehmigung der irakischen Regierung. Dabei ist sogar die Gefangennahme von Irakern vorgesehen.
Ja, das ist aber unverschämt. Und wie lange soll das gelten?
Es ist kein Enddatum vorgesehen, also praktisch für immer.
Und wie viele Amerikaner sollen dann dort bleiben?
Es wird keine genaue Truppenstärke angegeben. Aber es sollen etwa 58 Militärbasen sein.
Das klingt ja nach einer halben Armee.
Auch der irakische Luftraum soll von den Amerikanern kontrolliert werden.
Das schränkt den irakischen Staat gewaltig ein.
Ja, und die Truppen und amerikanische Sicherheitsleute, was immer das ist, sollen Immunität genießen, können also machen, was sie wollen. Kein irakisches Gericht kann sie anklagen.
Und da sagen die Iraker ja dazu?
Natürlich nicht. Sogar die Kurden, die engsten Verbündeten der USA, lehnen eine solche Einschränkung der irakischen Souveränität strikt ab, obwohl sie für eine amerikanische Truppenpräsenz sind.
Diese Forderungen der Amerikaner werden auch wieder den Krieg im Irak anheizen.
Der schiitische Prediger Muqtada as-Sadr ist strikt gegen den Vertrag und baut sogar eine Spezialtruppe auf, die ausschließlich die Amerikaner bekämpfen soll.
Und was sagen die Amerikaner, die in den USA, dazu?
In den USA ist Streit, ob dieser Vertrag vom Kongress genehmigt werden muss. Die Regierung sagt zwar nein, wenn der Irak durch die Amerikaner gegen Bedrohungen von innen und außen unterstützt werden soll, das kommt nämlich im Vertrag vor, dann ist ein Staatsvertrag notwendig und der muss vom Kongress genehmigt werden.
Bedrohung von außen? Ist da etwa der Iran gemeint?
Ja, auch vom Iran. Und es gibt die Angst, dass die USA eines Tages vom Irak aus den Iran angreifen.
Na, das fehlt gerade noch.
In Verbindung mit dem Geheimabkommen entstand auch ein Streit im irakischen Parlament. Seit längerem geht es um ein Erdölgesetz mit 3 Punkten. Wem gehört das Erdöl? Wie Öleinnahmen verteilen? Und Öl-energiekapitalistisches Welterbe oder nationaler Reichtum?
Die Kurden wollten doch schon lange das Erdöl in der Gegend von Kirkuk haben Und die Sunniten, die hatten wohl keins.
Stimmt, in der sunnitischen Gegend gibt es kein Erdöl.
Da haben wir früher schon mal darüber gesprochen.
Aber neu ist, dass der Irak Dienstleistungsverträge vergibt an Firmen, die die Ölförderung technisch sichern sollen.
Harry Burton?
Nein, in diesem Fall nicht. Stell dir vor, 1972 wurden die Firmen ExxonMobil, Shell, BP und Total vom Irak enteignet. Diese Firmen sollen nun diesen Vertrag bekommen. Unter mehr als 40 oder sogar 120 Interessierten wurden gerade die Altbesitzer ausgewählt, ohne Ausschreibung.
Und die fördern nun lustig weiter?
Nein, denn zunächst sind damit keine Förderrechte verbunden. Aber es sichert den Firmen eine nahezu konkurrenzlose Ausgangssituation bei kommenden Konzessionsverhandlungen.
Die Iraker werden sich freuen, denn dann kommt wieder Geld ins Land und allen geht es besser.
Zwei Drittel der Iraker lehnen eine Rückkehr der früheren Besitzer und eine Privatisierung des Öls ab. Die Konzerne würden nicht nur die normalen Gewinnraten von 12-20% erreichen, sie können mit Gewinnraten zwischen 40-160% rechnen.
Ja, wieso denn das?
Die Verträge sind als sogenannte Produktionsteilungsabkommen mit einer Laufzeit von 25-40 Jahren geplant, bei denen aber der Staat nur mit geringen Gewinnen rechnen kann.
Weißt du, wie das klingt?
Nein, wie denn?
Es ging in diesem Irakkrieg nicht um Menschenrechte oder um Massenvernichtungswaffen. Es ging um Öl. Übrigens, der Franz hat gesagt, die Politiker bei uns seien wieder mal ratlos.
Irland? Da hat er sicher die Sache mit der europäischen Verfassung gemeint.
Verfassung? Da redet doch schon lange keiner mehr davon. Es geht jetzt wohl um einen europäischen Vertrag.
Ah, du meinst den Vertrag von Lissabon.
Der heißt auch bloß so, weil sonst jeder weiß, dass es sich um das Gleiche wie bei der europäischen Verfassung handelt.
Die ja in mehreren Ländern abgelehnt wurde.
Ach, das wären noch viel mehr Länder, wenn sie die Menschen gefragt hätten. Auch bei uns hätte es bei einer Volksabstimmung einen Reinfall für die Politiker gegeben.
Wollen denn die Menschen gar kein gemeinsames Europa?
Naja, bei vielen Dingen ist es ja auch ein Unding, dass zwischen den Lappen in Nordnorwegen und den Spaniern in Südspanien kein Unterschied gemacht wird.
Ich denke, viele Menschen wollen auch diesen geplanten und im Vertrag festgeschriebenen Zwang zur Aufrüstung nicht.
Das haben sogar viele Zeitungen geschrieben.
Und was werden die Politiker nun machen? Sie können ja den Iren keine goldenen Berge versprechen. Da würden andere Staaten auch einen Anteil haben wollen.
Denen wird schon was einfallen. Vielleicht machen Sie nur eine einfache Vereinbarung, ohne Änderung des Inhalts des berüchtigten Vertrags. Sowas erfordert dann nirgendwo eine Volksabstimmung.
Und die Politiker?
Na, die sind ja sowieso meistens für all den Unsinn, der da im Vertrag steht. Später wird die einfache Vereinbarung in den Status eines Vertrags erhoben.
Also Anton, da weiß ich einen viel besseren Weg. In der EU-Verfassung wird der ganze Abschnitt, der zu sehr viel Widerspruch geführt hat, der mit Aufrüstung und Militär gestrichen und siehst du, Anton, Frieda hat es sofort verstanden. Dort muss ganz einfach stehen, Militär gehört abgeschafft.